Das berühmteste Orgelwerk von Johann Sebastian Bach hat die Nummer 565 im Bachwerkeverzeichnis, Toccata und Fuge in D-Moll. Wir haben hier die Toccata gehört. Andreas Sieling hat auf der Sauerorgel des Berliner Doms gespielt. Und jetzt ist er hier auf Radio 3 zu Gast. Willkommen, Herr Sieling. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Grebsch. Vielen Dank.
Wie ging es Ihnen jetzt, als Sie die Aufnahme angehört haben? Haben Sie noch da mal Ihre Liebe zur Sauerorgel so richtig gespürt?
Diese Aufnahme liegt 23 Jahre, glaube ich, zurück.
Wow.
Ist also ziemlich alt und ich sage immer, so eine Aufnahme ist eigentlich eine Momentaufnahme. Schon eine Woche später denke ich, ach, das hättest du vielleicht ganz anders spielen sollen. Jetzt war ich eigentlich überrascht, dass ich das gar nicht schlimm fand und ganz, ganz angenehm, das waren diese Aufnahme sehr frisch. Das war alles im Tutti der Sauerorgel gespielt. Das heißt, alle 113 Register haben gleichzeitig geklungen. Und man merkt schon bei dieser Aufnahme, bei diesem Klang, dass das ein sehr warmer Klang ist, ein sehr grundierter Klang. Und das ist das Tolle an dieser Orgel, diese Tiefe, diese Wärme. Ein Instrument von 1905, das original erhalten ist im Berliner Dom. Und wir freuen uns unglaublich darüber, dass wir dieses Instrument in diesem Zustand zur Verfügung haben.
Da sind Sie natürlich als Domorganist des Berliner Doms sehr privilegiert. So ein tolles Instrument zur Verfügung haben, können nicht alle Organisten von sich behaupten. Sie sind seit 20 Jahren dort Domorganist. Das ist für Sie ein Jubiläum dieses Jahr. Gratulation. Und die Orgel ist ja ein Instrument, ich denke mal, das nicht unbedingt auf der Wunschliste von Jungen oder Mädchen steht im jungen Alter. Die Jungs wollen wahrscheinlich eher E-Gitarre, Schlagzeug oder Klavier lernen. Vielleicht war das bei Ihnen ja ganz anders. Wie sind Sie zur Orgel gekommen oder ist die Orgel zu Ihnen gekommen?
Ich fand das schon als Konfirmand immer spannend, die Orgel zu hören. Und zwar hat mich nie interessiert das Laute am Instrument, sondern die zarten Töne, das Sprechende an der Orgel. Und dann hat mich eine Sportlehrerin, die mich Klavier spielen hören hat, dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Orgel zu spielen. Ihr Mann war Pfarrer. Und dann kam es dazu, dass ich mit 14 schon meine erste Anstellung hatte bei uns auf dem Land in Norddeutschland.
Chapeau, mit 14 Jahren. Ja, nicht nur Sie feiern ein persönliches Jubiläum dieses Jahr, 20 Jahre Berliner Domorganist, sondern auch der internationale Orgelsommer in Berlin, der geht in diesem Jahr in die 20. Runde. Ich nehme mal an, das ist kein Zufall, dass diese beiden Jubiläen zusammentreffen. Sie haben den Orgelsommer ins Leben gerufen, oder?
Das ist richtig. Ich habe mich sofort verabschiedet von den Orgelkonzerten, die zuvor im Berliner Dom stattfanden. Wir hatten da etwa 80 Gäste pro Konzert. Das fand ich nicht genug für diesen Raum, ja, und habe das Konzept völlig überarbeitet. Jetzt ist es so, dass der Raum durch ein bestimmtes Licht sehr schön inszeniert wird. Es ist atmosphärisch wunderschön. Dann umarmt einen der Klang dieser wahnsinnig schönen Orgel. Und seien wir ehrlich, der Star ist einfach dieses Instrument. Und das versuche ich jedes Mal hübsch zu inszenieren, greife auch in die Programmgestaltung immer ein und habe seitdem immer versucht, interessante Überschriften zu finden, die Menschen anlocken, die auch nicht so musikaffin sind. Also Orgel und Oper in diesem Jahr oder Sauerpower.
Das gefällt mir besonders gut übrigens. Sauerpower,
ja,
finde ich sehr gut.
Ja, mit einer ganz tollen Organistin, die aus München kommt, Angela Metzger, die alte Musik spielt, aber auch ganz moderne Musik klingen bringen wird.
Und das Motto des ersten Konzertes, das hieß ja ganz orchestral, Ausrufezeichen. Ja, damit war nicht der orchestrale Klang der Orgel gemeint. Das war meine erste Assoziation. Das ist ja so ein Instrument, was wirklich ein ganzes Orchester nicht ersetzen kann, aber ich sage mal, so klingen kann wie ein ganzes Orchester. Ja, es war damit gemeint, dass tatsächlich ein Orchester auch mitgespielt hat, das Frohnauer Kammerorchester in diesem Fall unter der Leitung von Jörg Walter. Und Sie, Herr Sieling, Sie haben die Sauerorgel gespielt beim Eröffnungskonzert. Ja, der Berliner Dom hat ja ganz stattliche Ausmaße, ist natürlich auch dann ein Problem oder ein Vorteil, je nachdem, für die Akustik und damit auch für das Zusammenspiel zwischen Orgel und Orchester. Also haben Sie am Spieltisch oben auf der Orgelempore gesessen bei diesem Konzert oder gibt es die Möglichkeit, den Spieltisch etwas näher ans Orchester ranzurücken, damit man sich sieht und spürt und damit die Schwingungen besser rüberkommen?
Nein, ganz einfach. Das ist ein historisches Instrument mit einer pneumatischen Traktur, also keiner mechanischen Verbindung, so dass es auch nicht die Option gäbe, einen zusätzlichen Spieltisch zu installieren, wie das an modernen Orgeln möglich ist. Und in diesem Fall kam das Orchester zu mir auf die Orgelempore. So war das ganz einfach und es war ganz knuffig auf der Orgelempore. Wir haben uns da sehr wohl gefühlt beim Musizieren. Das war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und war sehr dankbar, dass dieses Frohnauer Kammerorchester, das ich vor, ich glaube, 23 oder 24 Jahren gegründet habe, dann mit mir zusammen da gespielt hat.
Auch das haben Sie gegründet. Ja. Alle anderen Konzerte des Orgelsommers finden jetzt ohne Orchester statt. Da ist wirklich die Sauerorgel der Star, wie Sie mir vorhin gesagt haben. Die steht im Mittelpunkt. Ja, und jedes Konzert, Sie haben es auch schon erwähnt, hat eine Überschrift, ein Motto. Gestern zum Beispiel hieß es französische Impressionen, Ausrufezeichen. Kommende Woche Inspiration Bach. Ausrufezeichen, musikalisches Inferno, Sauerpower, mein Lieblingsmotto. Und jedes Motto hat ja so ein Ausrufezeichen. Wofür steht das?
Für Energie und die Aufforderung, kommt, liebe Leute. Und man kann wirklich bei diesen Konzerten profitieren, nicht nur, dass es eine tolle Atmosphäre ist, sondern wir übertragen auch das Spiel des Organisten auf eine riesige Leinwand, die vorne rechts steht. Und wer will, kann sich dieser Leinwand zuwenden und ganz genau en Detail verfolgen, auf welchem Manual, also auf welcher Tastenreihe der Organist jetzt spielt und die klanglichen Wirkungen dann verfolgen. Das ist gleichzeitig auch eine Hörhilfe. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, ob das nicht vielleicht vom Eigentlichen ablenkt, ob es dem Musizieren vielleicht die Aura nimmt. Aber ich war dann, als ich es erlebt habe, sehr angetan von dieser Lösung und finde, dass sich Musik auch daraus erklärt, durch das Sehen von der Gestaltung der Musik.
Ja, und das ist ja eine sehr gute Lösung, die Sie gefunden haben, dass man den Organisten auf der Leinwand dann wenigstens sieht, sonst sieht man ja nur seinen Rücken, auch nur zur Hälfte wahrscheinlich.
Ja, bei unseren Dimensionen gar nicht.
Oder gar nicht, genau, und der Dom ist ja riesig.
Ja, naja, der ist 70 Meter hoch. Ja, die Siegessäule kann man locker reinstellen, um einfach mal so einen Eindruck zu geben von diesen unglaublichen Dimensionen.
Ja. Gibt es denn eine musikalische Idee, die die Konzerte verbindet? Haben Sie da ein bestimmtes Konzept verfolgt jetzt bei der Planung des Orgelsommers?
Sie müssen alle hochkarätig sein mit tollen Leuten. Alle Leute wissen, wie schwierig dieses Instrument zu spielen ist. Es ist eine pneumatische Traktur. Das heißt, wenn ich die Taste runterdrücke, kommt erst mit einer Verspätung von einer halben, einer Drittelsekunde der Ton. Da muss ich mich erstmal darauf einstellen als Musiker. Und dann ist es so, dass diese Organisten bereit sind, bereits schon am Dienstag anzureisen und für das Konzert am Freitag zu üben. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Das geht nicht wie an modernen Orgeln, dass ich einen Computer füttere mit meinen Klangvorstellungen, mit diesen Registrierungen, dass ich das vorbereite und dann per Knopfdruck abrufe. Ich muss mir hier Zahlenkolonnen aufschreiben, alles in die Noten eintragen. Das ist extrem aufwendig.
Und dann an der richtigen Stelle die Register ziehen?
Nein, das machen Assistenten. Okay. Da ist man verloren, wenn
das
man alles
man
allein...
Das geht nicht. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich frage mich schon, wie man mit zwei Händen und zwei Füßen überhaupt gleichzeitig spielen kann. Also das motorisch hinzukriegen, bewundere ich schon sehr. Ja, es sind ja 9 verschiedene Konzerte dieses Jahr. 2 haben schon stattgefunden. Aber ich habe gesehen, es sind 8 Männer, die anreisen zum Orgelspiel und eine einzige Frau, Sie haben sie schon erwähnt, Angela Metzger aus München. Ist Orgelspielen denn immer noch eine Männerdomäne?
Es ist in der Tat schwierig, dann weibliche Organisten zu finden, die die bereit sind. Ich bin froh, dass ich wenigstens eine jedes Jahr da habe. Und oft fällt mir die Suche schwer. Es wird besser und besser. Das finde ich sehr, sehr gut, dass jetzt viele Organistinnen am Start sind. Anna Lapwood beispielsweise aus England. Mehr und mehr, aber das brauchte einfach Zeit.
Also werden wir vielleicht in den nächsten Orgelsommern immer mehr Organistinnen auch erleben.
Meine Idee ist auch mal eine Edition zu machen, nur mit Organistinnen.
Ja, na, da drücke ich die Daumen, dass das nicht erst in 10 Jahren passiert, sondern etwas schneller. Ja, Orgelspieler sollten ja bestimmte Schuhe tragen, habe ich mal gehört, weil sie müssen ja zwischen die schwarzen Tasten passen oder überhaupt auf nur eine Taste drücken, dürfen nicht ganz breit sein. Was haben Sie denn für Orgelschuhe?
Die perfekten Orgelschuhe sind eigentlich Tanzschuhe. Die allerbesten sind Salsa-Tanzschuhe, ja, mit einem etwas größeren Absatz. Und so kann ich mit einem Fuß 2 Tasten gut gleichzeitig treffen und auch 4-stimmig mit den Füßen spielen. Das ist in der Literatur an manchen Stellen nötig. Von daher liebe ich diese Schuhe sehr und empfehle die auch meinen Studierenden.
Wie viele Paar Orgelschuhe haben Sie?
4, glaube ich.
4 Paar Orgelschuhe. Also, das ist wahrscheinlich der einzige, das einzige Instrument, was spezielle Schuhe fordert, denke ich mal, oder?
Ja.
Gibt es noch ein anderes?
Harfe vielleicht?
Ja, bei den Pedalen hat man ja mehr Platz.
Ja.
Und sogar beim Klavier, Duja Wang hat ja auch mal High Heels an.
Ja, das bewundere ich auch, wie die da zurechtkommt. Aber
es geht irgendwie, das wird auf der Orgel wahrscheinlich nicht so gut gehen, oder?
Nein, das geht gar nicht.
Gar nicht, okay.
Ich wollte noch sagen, dass der letzte Konzertabend immer einem Film gewidmet ist, ein Stummfilm. In diesem Jahr haben wir ausgesucht Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Und dazu wird dann live improvisiert. Das ist jedes Mal grandios und in der Tat einmalig. Das lässt sich nie wiederholen. Das wird nur einmal so sein und ist dann verloren. Und ich freue mich auch da auf ganz besonders viele Zuhörer.
Und das macht wahrscheinlich auch nicht jeder Organist, jede Organistin, sondern man muss sich schon trauen, man muss im Improvisieren fit sein.
Ja.
Ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Das war ja mal im Barock viel selbstverständlicher, dass Musiker auch improvisieren, nicht wahr?
Ja, auch jetzt gibt es da eine Spezialisierung. An den Universitäten, an den Musikhochschulen wird ausgebildet im Fach Orgelimprovisation. Führend sind da nach wie vor die Franzosen, auch Jean-Baptiste Dupont, der diesen Stummfilm in diesem Jahr spielen wird, ist da der absolute Fachmann. Aber auch in Deutschland verbreitet sich diese Kunst mehr und mehr.
Das heißt, er hat dann einen Bildschirm neben seiner Orgel stehen, wo er den Film verfolgen kann und das Publikum hat wahrscheinlich große Leinwände oder wie?
Genau, wir haben dann ein Tablet, wir haben ein Tablet auf dem Notenpult und das ist dann, läuft dann zeitgleich mit dem, was auf der großen Leinwand unten im Kirchenschiff zu sehen ist.
Aber das ist dann erst Ende August, vorher finden noch viele andere schöne Konzerte statt. Wer kommt denn eigentlich freitags abends, weil die Konzerte sind ja immer freitags in den Dom, haben Sie da schon so eine Art Stammpublikum oder ist es jedes Mal wieder neu gemischt?
Also es ist ganz verrückt, dass einige Leute wirklich Jahr für Jahr immer wieder da sind und dann am Eingang sagen, toll, dass es wieder losgeht und sich das Programmheft kaufen und mit diesem Programmheft dann jedes Mal wieder vor der Tür stehen und auch von weit her kommen, ganz gezielt zu bestimmten Konzerten, die es eben nur bei uns gibt. Und dann, darüber freue ich mich auch sehr, viele Touristen aus allen möglichen Ländern. Man hört das am Sprachgewimmel im Eingangsbereich. Und ja, das ist schon eine wirklich schöne Melange.
Da passt der Titel Internationale Orgelsommer im doppelten Sinne. Sie haben internationale Organisten und auch das Publikum ist international.
Genau.
Mit Andreas Sieling habe ich über diese Ausgabe, die diesjährige des Orgelsommers, gesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich,
dass Sie noch Zeit hatten, herzukommen
und mit mir auch über Ihre Orgelschuhe zu sprechen.
Danke.
Genau, ich wünsche Ihnen einen gelungenen Orgelsommer und auch sonst einen schönen Sommer. Machen Sie es gut. Der 20. Internationale Orgelsommer im Berliner Dom läuft noch bis 29. August. An jedem Freitag ab 20 Uhr gibt es ein etwa einstündiges Orgelkonzert. Das letzte Konzert ist dann, das haben wir eben besprochen, ein Stummfilm mit Orgelimprovisation. Und es wird bei jedem Konzert ein anderer Organist und auch einmal eine Organistin dabei sein. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Dänemark und Großbritannien. Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 8 Euro und Tickets können Sie online kaufen, zum Beispiel auf der Internetseite berlinerdom.de.